es fühlte sich wie eine Scheidung an, weil in der Runde man sehr häufig fröhlich zusammengesessen hat und der Abend war dann deutlich weniger fröhlich.
Haben Sie gesagt, lasst uns Freunde bleiben?
Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber so ähnlich haben wir es formuliert. Und es war natürlich, muss man sagen, danach auch eine etwas längere Zeit, auch ein bisschen Eiszeit zwischen uns. Und das bedurfte schon auch vieler persönlicher Gespräche auch danach, um, ich sag mal, wieder ein vernünftiges Verhältnis zueinander zu bekommen.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Julia Emmerich
und Laura Himmelreich. Julia vertritt heute unseren Kollegen Jochen Gaugele.
Unsere Redaktion berichtet aus Berlin und mit Korrespondenten weltweit für die Portale und Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dazu gehören die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt und die Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Heute bei uns im Podcast ist Daniel Günther. Seit 7 Jahren ist er Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Er ist ganz früh, noch vor dem Abi, in die CDU eingetreten und hat sich vom Kreisvorsitzenden der Jungen Union Rendsburg-Eckernförde bis zum Landesvater hochgearbeitet. Seine Art kommt oben im Norden ziemlich gut an. Laut Umfragen gehört er zu den beliebtesten Ministerpräsidenten in Deutschland. Deswegen hören auch viele hin, wenn er sich zu Wort meldet. Besonders dann, wenn es um die CDU geht. Denn so offen wie er äußern sich nur wenige über die eigene Partei. Schön, dass Sie da sind.
Moin, ich freue mich hier zu sein.
Moin. Herr Günther, wir steigen direkt beim Thema des Podcasts ein, der schwersten Entscheidung. An welche Entscheidung denken Sie bei der schwersten Entscheidung in Ihrem politischen Leben?
Na, ich hoffe, dass ich jetzt den Podcast nicht kaputt mache, weil ich mich immer tatsächlich ein bisschen mit solchen Superlativen ein bisschen schwer tue. Und auch immer das Gefühl habe, das setzt auch manchmal ein bisschen falsches Bild, wenn man so eine Entscheidung wirklich als die absolut mit Abstand schwerste darstellt. Ich glaube, man muss halt wissen, als Politiker oder Politikerin muss man viele schwere Entscheidungen treffen. Deswegen würde ich auch lieber über mehrere schwere Entscheidungen sprechen. Mir ist so im Vorfeld eingefallen, dass es eine schwere Entscheidung war, überhaupt als Ministerpräsident anzutreten. Es eine schwere Entscheidung war, auch zwischen den Koalitionspartnern zu entscheiden. Das war ja eine Luxussituation in Schleswig-Holstein, dass wir die Chance hatten, auch mit mehreren Partnern eine Koalition fortzusetzen. Und ich sag mal, die gesamte Corona-Zeit waren ja gepflastert von schwierigsten Abwägungsentscheidungen. Aber mir ist jedenfalls auch im Vorfeld nach langem Überlegen keine wirklich absolute Entscheidung eingefallen, wo ich sagen würde, ich denke da jeden Tag dran. Aber ich kann auch manchmal ganz gut von der Politik abschalten. Vielleicht ist das auch ein Grundproblem bei mir.
Wenn wir mal die jüngste dieser Entscheidungen nehmen, die Sie gerade genannt haben. Sie haben es gerade selbst Luxuslage genannt. Die Frage nämlich, man hat mehrere mögliche Koalitionspartner, um eine stabile Regierung zu bilden und muss sich entscheiden. Nehmen Sie uns doch noch mal mit in diesen Moment. Frühjahr 2022, Sie waren der strahlende Wahlsieger. Seit langem hat die CDU mal wieder richtig gewonnen. Und jetzt sind Sie in dieser Situation und müssen entscheiden. Wie war das für Sie? Erzählen Sie uns das auch noch mal.
Na, erstmal ist es in der Politik bedauerlicherweise so, dass man Wahlsiege gar nicht so lange feiern kann. Also ich finde, wenn man 43,4% holt für die CDU, ich glaube, das beste Wahlergebnis, was wir überhaupt seit 2004 oder 2005 irgendwo in Deutschland geholt haben, dann würde man eigentlich gerne eine Woche feiern. Und die Wahrheit aber ist, eigentlich hat man nicht mal den Abend Zeit zu genießen, sondern muss auch gleich am nächsten Tag schon wieder weitere Entscheidungen treffen. In der Tat war das wirklich eine Luxussituation, wenn man diese Wahl mit anderen vergleicht. Denn wir haben im Schleswig-Holsteinischen Landtag nur Parteien, mit denen wir auch zusammen koalieren könnten. 4 Parteien insgesamt, Grüne, FDP, mit beiden hätte es alleine gereicht, mit der SPD auch mit dem Südschleswigschen Wählerverband. Das ist eine Eigenheit in Schleswig-Holstein, die Partei der dänischen Minderheit. Aber mit allen hätte es gereicht. Und von daher war das schon auch eine schwierige Entscheidung für uns dann auch abzuwägen. Ich habe im Übrigen danach erstmal für viele sicherlich überraschend angekündigt, dass ich gerne mit Jamaika weiter regieren würde. Er kam ja aus einer Koalition mit Grünen und FDP. Und was sich heute wahrscheinlich keiner mehr vorstellen kann, ist, dass wir mit Grünen und FDP beiden extrem gut zusammengearbeitet haben und das auch menschlich echt eine schwere Entscheidung gewesen wäre, sich zwischen irgendeinem der Partner entscheiden zu müssen. Und ich habe sehr klar dafür geworben, es einfach fortzusetzen. Ich fand, es sind sehr politische Kategorien zu sagen, man kann nicht mit einer übergroßen Mehrheit regieren. Das finde ich ist etwas, was man in der Politik versteht, aber eigentlich finde ich keinem vernünftig normalen Menschen erklärbar ist, warum man, weil man zu viel dazu gewonnen hat, nicht trotzdem eine erfolgreiche Koalition fortsetzen kann. Und deswegen hätte ich mir schon auch am Ende gewünscht, dass Jamaika so weitergegangen wäre, aber es war mit Grün und FDP leider am Ende auch nicht umsetzbar, sodass die auch dann zu mir gesagt haben, ich muss mich schon zwischen den beiden entscheiden. Und das ist etwas, was mir menschlich sehr, sehr schwer gefallen ist und was eben auch immer ein Abwägungsprozess ist und nicht halt heißt 100-0, sondern immer auch, ich sag mal, mit knapper Mehrheit eine persönliche auch Entscheidung dann auch zu treffen, was man glaubt, was am Ende auch fürs Land das Beste ist.
Ihre Entscheidung für die Grünen und gegen die FDP ist ja auch deswegen umstritten, weil die FDP von vielen als der natürliche bürgerliche Koalitionspartner der Union gesehen wird. Haben Sie sich vorab mit Ihrer Parteiführung über diesen Schritt beraten?
Das ist schon eine Entscheidung gewesen, die wir wirklich sehr isoliert bei uns in Schleswig-Holstein getroffen haben. Ich glaube, wenn ich da ein fröhliches Diskutieren auf Bundesebene gemacht hätte, wäre wahrscheinlich ein anderes Ergebnis rausgekommen. Aber wir hatten ja die Entscheidung für Schleswig-Holstein zu treffen und da war schon die breite Mehrheit auch in der Union in Schleswig-Holstein der Auffassung, dass es in der Frage, wenn wir uns für einen entscheiden, besser ist, auch mit den Grünen zu regieren. Uns war bewusst, dass das schon eine besondere Entscheidung ist, die wir da getroffen haben. Ich habe aber auch immer gesagt, die FDP hat umgekehrt sich diesen Luxus nicht geleistet. Die haben in vielen Konfliktfragen sich auch mal anders entschieden. Also diese Einstellung zu sagen, die Union muss sich dann immer automatisch für die FDP entscheiden. Also ich bin ja 2017 und auch 2021 in den Verhandlungen dabei gewesen. Also 21 war es jetzt auch nicht so, dass die FDP gesagt hat, wir können uns das nur mit der Union vorstellen, sondern wie schnell es da ging, dass sie plötzlich Olaf Scholz gut fand, war umgekehrt für die FDP kein großes Problem. Und von daher war ich da jetzt nicht übermäßig sentimental und habe da gesagt, das ist für mich überhaupt nicht vorstellbar, sondern es war ein sachlicher Abwägungsprozess und trotzdem insbesondere menschlich schwer, denn das sage ich auch heute, das Vertrauen zu den handelnden Personen in der FDP war extrem gut. Wir haben extrem gut zusammengearbeitet und menschlich war für mich das Schwierigste.
Ist es dann ein bisschen wie Schluss machen, wenn man dann die Nachricht überbringt?
Ja, das ist schon so. Also ich habe aber auch Wert darauf gelegt, dass wir das nicht per SMS klären, sondern dass wir...
Sie haben in die Augen geguckt.
Ja, wir haben ein sehr ausführliches Treffen auch mit der FDP gehabt und abends auch wirklich lange zusammengesessen. Aber es fühlte sich wie eine Scheidung an, weil in der Runde man sehr häufig fröhlich zusammengesessen hat und der Abend war dann deutlich weniger fröhlich.
Haben Sie gesagt, lasst uns Freunde bleiben?
Ja. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber so ähnlich haben wir es formuliert. Und es war natürlich, muss man sagen, danach auch eine etwas längere Zeit, auch ein bisschen Eiszeit zwischen uns. Und das bedurfte schon auch vieler persönlicher Gespräche auch danach, um, ich sag mal, wieder ein vernünftiges Verhältnis zueinander zu bekommen. Heute verstehen wir uns wieder gut und haben das auch alles miteinander ausgesprochen. Und ich glaube, dass die FDP auch mittlerweile einen anderen Blick darauf hat und schon auch akzeptiert, dass ihr Wahlergebnis einfach nicht gut war. Ich meine, wir haben knapp über 6% geholt mit so einer erfolgreichen Koalition. Da kann man auch selbst nicht alles richtig gemacht haben. Und von daher ist das Verhältnis jetzt wieder entspannter. Aber das war schon eine Härte und wirklich ein ganz schlimmes Trennungsgespräch. Wahrscheinlich das Schlimmste, was ich überhaupt mal führen musste.
Ich würde gerne noch mal in diesen Entscheidungsmoment leuchten. Sie haben eben sehr viel von wir gesprochen. Wir haben entschieden. Meine Vermutung ist, dass es aber auch für Sie persönlich irgendwann den Moment gab, wo Ihnen klar war, ich mache das jetzt mit den Grünen. Wie entscheiden Sie solche schwierigen Fragen? Dahinter ist meine Überlegung, gibt es für Sie eine Methode? Sagen Sie, ich schlafe lieber nochmal drüber, bevor ich es verkünde, oder ich gehe eine Runde um den Block, oder ich berate mich mit einer ganz besonderen Person. Haben Sie so ein Prozedere, wenn es schwierig ist?
Ja, so unterschiedliche. In der Tat finde ich, ist durchaus auch ein Instrument, mal zu sagen, man schläft mal eine Nacht drüber. Das hilft. Ich laufe auch eher um Block, als dass ich um Block gehe. Das hilft auch manchmal, um ein bisschen die Gedanken zu sortieren. Und in der Tat habe ich auch Menschen, denen ich vertraue, mit denen ich solche Dinge auch berede.
Sie sind ja gläubiger Katholik. Spielt Ihre Religiosität in solchen schwierigen Fragen eine Rolle? Gibt es nochmal so eine Rückkopplung an ein Gespräch mit Gott oder einen Moment des Innehaltens, den man nur mit einem gläubigen Hintergrund in der Form sich vorstellen kann?
Ja, also das, ich würde mal sagen, ich habe jetzt, erinnere zumindest nicht, dass ich mit Gott Rücksprache über die Frage, gehe ich mit den Grünen oder gehe ich mit der FDP gehalten habe. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mich zumindest vor meinem christlichen Glauben bei schwierigen, gerade ethischen Abwägungsentscheidungen schon auch immer selbst prüfe, ob ich das auch vor meiner christlichen Prägung her verantworten kann, eine Entscheidung zu treffen. So, aber das würde ich jetzt sagen, hat jetzt weniger mit politisch-strategischen Entscheidungen zu tun, sondern in der Tat, wo ethische Fragen eher berührt sind und sagen wir auch sonst schwierige Abwägungsentscheidungen da sind, da mache ich diesen Prüfungsprozess mit mir selbst aus. Ich bin ja kein Mensch, der irgendwie das wie so eine Monstranz vor sich herträgt und sagt, jetzt aus christlicher Verantwortung habe ich jetzt das und das entschieden. Aber selbst mache ich diesen Prozess schon sehr, sehr regelmäßig und häufig, wenn schwierige Entscheidungen anstehen.
Und mit den Grünen zu koalieren, auch entgegen dem Willen vieler in ihrer eigenen Partei, ist das eine Entscheidung, die ihren christlichen Glauben und die Moral tangiert?
Nee, das habe ich eben beantwortet. Also da würde ich jetzt Gott nicht in Anspruch für nehmen, um mich dafür zu rechtfertigen, dass ich jetzt mit den Grünen regiere. Das hätte ich da nicht gemacht. Also ich muss schon sagen, dass dieses gesamte Thema Klimaschutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage etwas ist, was ich mir immer gewünscht hätte, dass die CDU das stärker auch zu ihrem eigenen Markenkern macht. Ich finde, das ist ein sträflicher Fehler, den wir über Jahrzehnte gemacht haben, dass wir dieses Thema nicht mit uns als Partei verbunden
auch immer
haben.
Noch machen?
Zum Teil ist das, finde ich, immer noch so. Also ich werbe sehr in meiner Partei dafür, dass wir nicht immer dann, wenn wir Abwägungsentscheidungen treffen, den Eindruck nach außen machen, dass wir jetzt auf Wunsch der Grünen etwas für die Umwelt tun. Ich finde, es täte uns gut zu Gesicht, wenn wir es zum eigenen Thema machen würden, weil das einfach vielen Menschen wichtig ist. Und ich finde, wenn man über Generationengerechtigkeit spricht und darüber, dass man nachhaltige Politik macht, ist das etwas, was man auch wirklich unter konservativen Gesichtspunkten sehr, sehr gut definieren könnte. Und damit fremde ich immer noch, dass es vielen in der CDU schwerfällt, das zum eigenen Thema auch zu machen. Und ich werbe aber immer dafür, dass es anders wird. Und wir zeigen ja in Schleswig-Holstein, dass man mit so einem Kurs durchaus auch viele Sympathien holen kann. Und wir haben ja auch alles Reden, Lügen gestraft, dass man mit so einem liberalen Kurs irgendwie eine rechte Flanke offen macht. Das Gegenteil ist ja offen gestanden in Schleswig-Holstein der Fall.
Sie wirken, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, Sie wirken sehr im Einklang mit dieser Entscheidung nach wie vor.
Ja, das haben Sie gut zusammengefasst.
Ich frage deswegen, weil Sie sind im Einklang mit dieser Entscheidung, nennen Sie aber eine sehr schwere in Ihrem Leben. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hält aber Ihre Entscheidung, mit den Grünen zu koalieren, für ein Problem und nennt sie sogar einen schweren strategischen Fehler. Warum denken Sie, tut er das?
Naja, ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, aber wenn ich das seine Aussage damals richtig verstanden habe, hat er ja weniger die Entscheidung, dass wir uns für die Grünen entschieden haben, für einen Fehler gehalten, sondern hat eher gesagt, dass er es jetzt für einen Fehler hält, mit Blick auf die nächste Bundestagswahl die Grünen noch als Opposition oder als Option zu sehen.
So, und da, ich habe dieses Zitat so verstanden, ja, dass es auf Sie gemünzt
war. Dann ist es ja
war.
Noch gemeiner und auch noch falscher, logischerweise. Aber auch das, so wie ich es in Erinnerung habe, halte ich trotzdem auch für falsch. Das habe ich auch schon mehrfach öffentlich gesagt. Ich glaube, zu verengen die Auswahl von Koalitionspartnern am Ende auf eine Option, die SPD nur noch in den Mittelpunkt oder in den Kernpunkt zu stellen für die Bundestagswahl, glaube ich, da liegt kein Segen drauf. Es ist immer klug, wenn man mehrere Optionen hat, weil das die Verhandlungsmöglichkeiten deutlich verbessert. Und ich glaube es, oder es ist auch ein Irrglaube aus meiner Sicht, dass die Themen, für die die Grünen teilweise stehen, in der Öffentlichkeit keinen Widerhall mehr finden. Ich glaube, dass die Instrumente, die die Grünen nutzen, etwas sind, was im Moment große Widerstände in der Gesellschaft hervorruft, aber vielen Menschen das Thema Klimaschutz, Einhaltung von Klimazielen trotzdem noch wichtig ist. Und deswegen glaube ich, ist es nicht schlau, wenn wir die ganze Zeit nur über die Grünen reden und nur darüber reden, dass wir uns sozusagen negativ von ihnen abgrenzen. Ich glaube, eine selbstbewusste Partei, und das sollten CDU und CSU auch gemeinsam sein, wirbt für eigene Stärke und macht sich nicht so klein und redet über andere, um selbst irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Da würde ich mir von Markus Söder im Moment auch wirklich mehr Selbstbewusstsein wünschen. Das, glaube ich, würde uns gut zu Gesicht stehen, um diese Bundestagswahl auch zu gewinnen.
Was mangelt Söder an Selbstbewusstsein?
Nee, in der Frage ja eindeutig, weil sonst würde man ja mit eigener Stärke da reingehen und nicht immer nur über andere reden und glauben, dass man sich nur dadurch stark machen kann, dass man andere schlecht redet. Ich habe selbstbewusste Menschen immer so kennengelernt, dass sie wirklich gesagt haben, wir können was, wir wollen dieses Land voranbringen und andere sollen sich an uns orientieren. Und ich glaube, mit dem Selbstbewusstsein würde es auch Markus Söder gut zu Gesicht stehen, wenn er so in diesen Bundestagswahlkampf gehen würde.
Haben Sie ihm das mal gesagt?
Ja.
Erzählen Sie uns doch mal, wie das ist, wenn Sie beide sich treffen. Markus Söder trifft auf Daniel Günther. Das kommt ja manchmal vor.
Das ist immer lustig. Also wir frotzeln und ziehen uns gegenseitig auf. Früher war es ein bisschen herzlicher, muss ich sagen. Jetzt ist es ein bisschen angespannter. Aber
seit wann ist es angespannt?
Boah, ich würde mal sagen, seit der letzten Bundestagswahl. Seit 2021 ist es ein bisschen angespannter. Aber ich sehe das auch sportlich. Also ich würde mal sagen, er ist ja auch kein Kind von Traurigkeit im Austeilen. Und wenn er mir einen mitgibt, heißt das 5 Prozentpunkte mehr für mich in Schleswig-Holstein. Also von daher sehe ich es umgekehrt auch sportlich.
Und umgekehrt wahrscheinlich für Markus Söder auch 5 Prozentpunkte mehr in Bayern.
Wahrscheinlich, dann profitieren wir ja beide davon.
Aber es ist ja nicht nur Markus Söder, auch Ihre CDU-Kollegen im Osten haben ja ein Problem mit Ihnen und Ihrer moderaten, liberalen, eher schwarz-grünen Ausrichtung von CDU-Politik. Man sagt so, das funktioniert vielleicht in Schleswig-Holstein im Norden, aber würde das auch im Osten funktionieren? Ist diese Haltung eine, mit der man die AfD bekämpfen kann?
Sag mal, ich habe natürlich jetzt auch keine Vergleichsmöglichkeiten, weil ich nun mal in Schleswig-Holstein regiere. Ich glaube jetzt nicht, dass Schleswig-Holstein ein Teil von Deutschland ist, der nicht mit dem Rest vergleichbar ist. Also von daher glaube ich, kann man manches auch durchaus auf andere Länder übertragen. Ich glaube, was uns ein bisschen noch mehr zugutekommt, ist eine norddeutsche Gelassenheit, die, glaube ich, ist schon auch ein Mentalitätsunterschied, der durchaus auch dafür sorgt, dass viele Menschen sehr affin in Schleswig-Holstein sind, wenn man unaufgeregt auch ein Land regiert. Das mag in anderen Ländern noch ein bisschen eine andere Situation sein. Ich würde jetzt auch nicht sagen, 1:1 Schleswig-Holstein kann man sofort auf Sachsen, Thüringen und Brandenburg übertragen und dann ist die AfD nur noch bei 4,4%. So einfach, glaube ich, ist es am Ende auch nicht. Aber ich glaube, dass alle Mechanismen, die für gutes Regieren in Schleswig-Holstein sprechen, auch auf andere übertragbar sind, auch auf den Bund übrigens übertragbar ist. Denn ich glaube schon, dass viele Menschen sich danach sehen, dass Regierungen an einem Strang ziehen, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht und dass man eher diese harten, deftigen Auseinandersetzungen wirklich radikalen überlässt. Ich glaube, dass es immer noch eine breite Mehrheit in der Gesellschaft gibt, die es eher schätzt, vernünftig und solide regiert zu werden, als mit draufhauerischen Sprüchen schlecht über andere zu sprechen. Und das, glaube ich, ist auch auf andere Länder absolut übertragbar.
Die Rolle, die Sie in der CDU haben, die das, manche nennen Sie den Verteidiger des Erbes von Angela Merkel oder die Rolle des Mahners an die Union, nicht weiter nach rechts zu rücken, wie Sie es auch gerade gesagt haben. War es eine bewusste Entscheidung, diese Rolle einzunehmen?
Nee, ich spiele da, glaube ich, oder habe ja jetzt mir nicht eine Rolle überlegt, sondern ich mache einfach, glaube ich, so Politik, wie ich glaube, dass es richtig ist. Und ich verbiege mich da halt auch nicht und vertrete meine Meinung öffentlich. Und ich glaube, dass ich meinen Kurs auch schlicht beibehalte, dass das auch hoffentlich Vertrauen schafft, wird auch einer der Gründe ist, warum viele Menschen in Schleswig-Holstein Politik vertrauen, weil sie einfach wissen, hier ist auch eine gewisse Verlässlichkeit und ich bin nicht jemand, der heute Bäume umarmt und morgen sagt, die Grünen sind der Hauptgegner, sondern einfach stringent auch einen Kurs vertrete und die Menschen einfach wissen, dass man sich darauf verlassen kann und diese Rolle nehme ich ein und ich verändere diese Position nicht, ich vertrete sie immer wieder, auch wenn es Widerstände in der Union gibt und ich von Leuten als Genosse Günther verspottet werde. Das sind alles Dinge, mit denen kann ich sehr, sehr gut leben. Und manchmal...
Ist Ihnen egal?
Das ist mir wirklich total egal. Also ich habe, als nachher SPD-Leute anfingen, mich Genosse Günther zu nennen, da habe ich gesagt, jetzt ist hier aber mal irgendwann Schluss. Aber solange das nur aus der CSU kommt, nehme ich das eher als Ehre.
Die Leute googeln durchaus. Also wenn man guckt, was ist die Autovervollständigung bei ihrem Namen, in welcher Partei ist Daniel Günther? Also manchen ist es dann nicht ganz klar, so wie sie politisch positioniert sind.
Ja, ich weiß nicht, ob das Markus Söder bei Google eingegeben hat. Aber ich glaube, dass vielen Leuten schon bewusst ist, in welcher Partei ich bin. Und wenn man sich übrigens die Umfragewerte auch anguckt, übrigens auch vor den Wahlen, habe ich immer die absolut höchste Zustimmung auch unter CDU-Wählern gehabt. Und von daher nehme ich das auch ein bisschen als Kompliment. Und ich finde es ja auch keine Schande, bei der letzten Landtagswahl haben 100.000 Wähler, die 2017 SPD gewählt hat, bei der Wahl 2022 CDU gewählt. Und ich glaube, wenn man es hinkriegt, dass man parteiübergreifend auch eine gute Reputation hat und am Ende dafür dann auch das CDU-Stimmergebnis verbessert, ist das nichts Ehrenrühriges.
Das war ja ein bisschen auch die Methode Angela Merkel zuletzt, auch Menschen für sich einzunehmen, die jetzt nicht im klassischen Unionswählermilieu zu Hause sind. Was haben Sie von ihr gelernt?
Na viel. Ich habe ja in den ersten Jahren meiner Regierungstätigkeit immer eng auch mit ihr zusammengearbeitet bis 2021 und ich habe die Art, wie sie Politik macht, immer bewundert. Die Art eben nicht zu polarisieren, nach dem Machbaren zu gucken, trotz alledem ja auch eine Fähigkeit zu haben, dann, wenn es notwendig ist, auch die richtigen Worte gegenüber der Bevölkerung zu finden. Das, finde ich, war einmal ein Stil, mit dem ich schon bevor ich sag mal jetzt an herausgehobener Stelle auch politisch Verantwortung übernommen habe, was ich immer bewundert habe in den Zeiten. Und deswegen ist es mir auch nicht unangenehm, wenn Sie zu Recht ja auch zitieren, dass ich ein bisschen das Erbe von Angela Merkel hochhalte. Denn ich glaube, das war ein Stil, der Deutschland gut getan hat und der uns auch heute übrigens noch gut tun würde, wenn wir zumindest diese Art Politik zu machen weiter beherzigen würden. Ich glaube, dann würde es unserem Land besser gehen.
Sie sind ja per Du mit Angela Merkel. Gibt es Entscheidungen oder Momente, an denen Sie sie anrufen und um Rat fragen?
Nein, so ist es tatsächlich nicht. Angela Merkel hat ja, muss man sagen, konsequent als andere, nachdem sie nicht mehr im Amt der Kanzlerin ist, schon auch eine Linie gezogen und hat gesagt, jetzt müssen andere politische Verantwortung übernehmen. Wir haben Kontakt miteinander und haben uns in diesem Jahr auch getroffen und uns auch länger auch unter vier Augen ausgetauscht. Und das ist bis heute auch wirklich ein herzliches Verhältnis untereinander. Und ich hätte auch keine Schwierigkeiten, sie immer noch anzurufen. Ich habe natürlich ihre Handynummer, aber es ist jetzt nicht so, wenn wir in Schleswig-Holstein Haushaltskürzungen entscheiden müssen, dass ich sie nochmal um Rat frage, was sie an der Stelle tun würde. Ich glaube, da würde sie mir auch keinen Rat geben wollen. Und von daher ist es aber trotzdem weiterhin wirklich ein sehr, sehr nettes Verhältnis, was wir miteinander pflegen.
Angela Merkel trifft Daniel Günther zur Kartoffelsuppe. Nein, uns interessiert natürlich, worüber sprechen Sie? Sprechen Sie ausschließlich über Politik oder geht es auch um das Leben als solches?
Tatsächlich beides. Also ich habe Angela Merkel ja wirklich auch intensiv in den Zeiten kennengelernt und habe auch Gelegenheiten gehabt, wo wir mal außerhalb der regulären Sitzung auch länger zusammengesessen haben und mit ihr kann man sich wirklich nicht nur über politische Dinge unterhalten, sondern auch spannend über Dinge des Alltags. Und ich glaube, das ist das, was auch viele Menschen an ihr immer geschätzt haben und auch heute noch schätzen, diese Bodenständigkeit, dieses, dass wirklich jeder bei ihr das Gefühl hatte, die ist für alles unbestechlich, weil sie einfach so unprätentiös auch in vielen Dingen ist und ihr diese Dinge auch gar keinen oder für sie gar keine große Rolle gespielt haben. Und deswegen war einfach dieses normale Schnacken mit ihr nicht über Gott und die Welt, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber auch auf über die normalen Dinge Teil der Gespräche, die wir miteinander geführt haben. Jetzt will ich keine Details verraten, sonst darf ich nie wieder mit ihr sprechen.
Ja, ich glaube, das ist ja sehr wichtig, ja, dass aus diesen Gesprächen nichts rausdringt.
Das halte ich auch so.
Sie haben betont, wie wichtig Ihnen Ausgewogenheit, Pragmatismus, diese Dinge sind. Das war ja nicht immer so. Oder anders gesagt, es gab ja auch Momente, wo auch ein Daniel Günther mal einen Markus Söder-Moment hatte. Zum Beispiel, als Sie noch Oppositionsführer im Landtag in Schleswig-Holstein waren, Schweinefleisch in den Schulkantinen haben wollten. Was war denn da los?
Naja, aber das ist ja trotzdem pragmatisch, was wir damals gemacht haben. Aber in der Tat würde ich auch heute immer noch sagen, was hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun. Ich könnte darüber sehr viele Ausführungen machen, wie es auch zu diesem Antrag auch im Landtag gekommen ist. Aber ich glaube schon, dass ich im Nachhinein sagen würde, dass es schon, glaube ich, ganz klug wäre, wenn man Oppositionsführer ist, wenn man zumindest mal ein Praktikum in Regierungsverantwortung vorweg gehabt hat, weil es schon, glaube ich, es sehr viel einfacher macht, auch zu verstehen, dass Regieren doch ein bisschen anstrengender ist als opponieren. Und von daher würde ich wahrscheinlich heute auch manches anders machen, wenn ich in der Opposition wäre. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich mir kaum noch vorstellen kann, dass ich so, wie mein Ansatz von Politik ist, wirklich noch ein guter Oppositionsführer heute wäre. Von daher glaube ich, habe ich mich da auch ein Stück weit in den letzten Jahren weiterentwickelt.
Die CDU hat jetzt jemanden zum Kanzlerkandidaten gekürt, der überhaupt keine Regierungserfahrung hat. Das dann nicht so gut, oder?
Naja, die CDU in Schleswig-Holstein hat sich 2016 für jemanden entschieden als Spitzenkandidaten, der nie Regierungsverantwortung gehabt hat. Heute ist dieser Spitzenkandidat 7 Jahre Ministerpräsident in Schleswig-Holstein und zumindest haben Sie in der Anmoderation gesagt, dass die Leute ganz zufrieden mit diesem Menschen sind. Und von daher, glaube ich, kann man auch ohne, dass man vorher Regierungsverantwortung gehabt hat, ein sehr, sehr guter Regierungschef sein. Ich habe jetzt nicht über mich gesprochen, natürlich.
Wir haben auch nicht über Friedrich Merz gesprochen.
Nee, genau.
Ich würde gerne nochmal auf die Entscheidung zurückkommen und wie Sie auf die Grünen blicken, weil aus meiner Sicht da gerade was passiert, was sehr Bemerkenswertes und auch Besorgniserregendes ist. Denn wenn es um die Grünen geht, dann verlieren aus meiner Sicht gerade viele Leute jegliches Maß in der Beurteilung. Also das ist Hetze, das geht aber auch bis hin von körperlichen Angriffen, die Wahlkämpfer der Grünen momentan fürchten müssen. Das ist natürlich, wenn man sich Kommentarspalten anguckt. Wir sehen es auch bei unserer ersten Folge des Podcasts Robert Habeck, natürlich sofort Kommentarspalten voll mit Habeck-Hassern. Aber es ist natürlich auch Kritik aus der Politik gegenüber den Grünen, die jegliches Maß verliert. Wie erleben Sie das?
Also ich finde die Entwicklung entsetzlich. Ich glaube, dass wir insgesamt als demokratische Parteien auch eine Verantwortung haben, anders miteinander umzugehen. Ich glaube, man muss sich daran gewöhnen, dass die Zeiten, die manche vielleicht noch vor Augen haben, vor 20, 25 Jahren, als es feste Parteibindungen gegeben hat und man ohne Probleme auch, ich sag mal, hart opponieren konnte, ohne dass Menschen sich dann von der Politik abgewendet haben, sondern dass es dann einfach Regierungswechsel gegeben hat, weil dann eben in solchen Zeiten man halt sich zu der anderen demokratischen Seite auch gewandt hat, dass die einfach vorbei sind. Dass Menschen heute mit diesem drastischen Aufeinander-Einschlagen nicht gut umgehen können. und dass dadurch, dass soziale Medien einfach eine immer höhere Bedeutung haben und jeder Schrott sozusagen öffentlich verbreitet werden kann. Das, was Leute früher vielleicht mal gedacht haben, steht heute überall im Internet nachzulesen und verschärft natürlich diesen politischen Diskurs massiv. Und wir müssen dem wirklich auch entgegentreten. Ich tue das offensiv. Ich war mit Robert Habeck gemeinsam beim Handballspiel in Berlin, Deutschland gegen Frankreich. Und wir haben ein Foto gemeinsam gepostet. Und wir haben schon vorher darüber geredet. Und uns war klar, wenn ich das poste auf meiner Seite, dann werde ich diese ganzen Hasskommentare auch auf mich ziehen. Und ich habe mir gesagt, mir scheißegal. Ich will auch ein Zeichen setzen, dass ich mit jemandem, auch wenn ich mit ihm politisch in manchen Punkten über Kreuz liege, trotz alledem vernünftig reden kann, mit dem auch zusammen Handball gucken kann, mit dem gemeinsam für Deutschland schreien kann. Aber es war auch für mich entsetzlich zu sehen, wenn man sich unter diesem Bild anguckt, tausende Kommentare wirklich auf unterstem Niveau mit Hass gegenüber Robert Habeck. Und ich kämpfe überall dafür, dass wir anders miteinander umgehen.
Auch aus ihrer eigenen Partei teilweise, von Parteimitgliedern.
Na, es sind teilweise auch Leute darunter gewesen, die mir auch namentlich bekannt gewesen sind, die das auch ziemlich hart kritisiert haben. Aber ich kann nur sagen,
Haben Sie das dann gelöscht oder stehen lassen?
Normalerweise lese ich gar nicht mehr so viel soziale Medien und in der Regel lösche ich das auch nicht. Also ich könnte es jetzt nicht hundertprozentig beantworten, ob wir überhaupt noch bei Kommentaren uns die Mühe machen, da wirklich auch hinterherzugehen, weil es einfach ja so viel Kommentare ist. Ich glaube, da müssten wir eine ganze Abteilung wahrscheinlich in der Staatskanzlei schaffen, um das überhaupt noch in den Griff zu bekommen. Aber ich nutze halt eben diese Gelegenheit auch, um überall auch dafür zu werben, dass wir einen anderen Umgang haben. Ich habe dieses Beispiel mit Robert Habeck bei einer Veranstaltung auch des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes erzählt. Und ich merke immer, wenn man wirklich darüber spricht und den Leuten auch mal erläutert, wie wir eigentlich miteinander umgehen, dass dann auch bei vielen Leuten es dann Klick macht und sagt, ja stimmt, wenn wir nicht Verhältnisse wie in den Vereinigten Staaten haben wollen, wenn wir nicht eine völlige Spaltung der Gesellschaft haben wollen, müssen wir einfach als demokratische Parteien anders miteinander umgehen. Und ich habe immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass es uns gelingt, diese Umgangsform in unserem Land wieder in eine geregeltere Bahn zu bringen.
Wie sehr ärgert es Sie denn, wenn dann Friedrich Merz etwa Robert Habeck als Kinderbuchautor bezeichnet, mit einem, glaube ich, ganz klaren, einer ganz klaren Haltung dahinter? Oder wenn der CSU-Generalsekretär Martin Huber den Grünen unterstellt, sie würden ein Haustierverbot planen. Ärgert Sie das?
Naja, also ich finde das mit dem Kinderbuchautor, das finde ich jetzt immer noch im Umgang miteinander sind das Frotzeleien, mit denen, glaube ich, Robert Habeck auch leben kann. Ich meine, er ist ja nun mal Kinderbuchautor und ja auch recht erfolgreich gewesen. Natürlich ist schwingt da immer was mit unter, dass man jemanden dafür kritisiert. Aber da würde ich mal sagen, sind die Grünen umgekehrt gegenüber Friedrich Merz ja jetzt auch keine Kinder von Traurigkeit. Das finde ich ist immer noch auf einem Niveau, wo ich sagen würde, da müssen wir auch mit leben, dass man so miteinander umgeht. Ich finde, Grenzen werden dann überschritten, wenn man den Grünen gegenüber, aber auch anderen gegenüber anfängt, mit Stigmatisierung ein Bild zu zeichnen, was eher Richtung Fake News geht. Also ich sag mal, den Grünen Sachen zu unterstellen, die sie nie gefordert haben.
Wie dieses Haustierverbot.
Also. Ja, ich habe auch dann zwischendurch mal gedacht, wo sind jetzt irgendwann mal die Grenzen? Also es ist ja jetzt nicht so wie bei Trump, dass er ihnen vorwirft oder dass man ihnen vorwirft, dass sie die Haustiere jetzt essen. Aber da sind für mich schon auch ab und zu Grenzen überschritten gewesen.
Streiten Sie dann über sowas intern?
Ja, doch. Also ich habe auch diese Frage, wie man mit den Grünen umgeht, in den Runden bei uns intern immer von meiner Seite aus auch aufgerufen und habe auch die Position, die ich jetzt hier vertrete, auch bei uns in den Gremien dort auch gefunden und werbe überall dafür, dass wir einen anderen Umgang miteinander finden. Aber wie gesagt, das gilt auch für alle. Ne? Die Grünen müssen sich ja auch ab und zu mal prüfen. Ich finde, in der Vergangenheit, jetzt sind sie, finde ich, sehr auch in einer Opferrolle, weil sie im Moment auch hart davon betroffen sind. Aber in der Vergangenheit war es, finde ich, auch so, dass sie in bestimmten Bereichen auch nicht immer nur, ich sag mal, mit der feinen Klinge gefochten haben. Wenn ich mir angucke, auch Diskussionen über Landwirtschaft, die früher stattgefunden haben, ob die Grünen da wirklich immer völlig sauber und ohne Emotion argumentiert haben. Da finde ich, sollten sie sich auch selbst prüfen, ob sie da immer alle Regeln eingehalten haben. Aber jetzt würde ich auf jeden Fall zugestehen, dass die Grünen im Moment Hauptleidtragende auch dieser Verrohung auch des Umgangs sind. Und dagegen müssen wir uns als demokratische Parteien zur Wehr setzen und haben wir als CDU auch eine große Verantwortung. Und
glauben Sie, das ist jetzt Konsens, dass man sowas wie eine direkte Lüge zu verbreiten nicht mehr macht in der Union?
Ich hoffe ja. Können Sie mir ja zeigen, ob das noch weiter gemacht wird. Aber so, finde ich, geht man miteinander nicht um. Und unabhängig davon, ob es aus der Union oder aus anderen Parteien kommt, ich finde, demokratische Parteien gehen so miteinander nicht um. Das muss der Unterschied zu AfD und anderen Parteien sein, dass wir genau das miteinander nicht machen.
Gute Impulse aus Kiel. Wenn Sie gleichzeitig sagen, dass Sie sehr ungern nach Berlin kommen, woran liegt das? Was ist mit Berlin, was Sie abschreckt?
Na, ich suche mir in Berlin immer auch nette Termine, so wie hier, dass ich zumindest ein bisschen Lust habe, hierher zu fahren. Aber in der Tat finde ich den Berliner Politikbetrieb eher abschreckend. Und für mich ist es immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, wieder nach Kiel zurückzukommen, weil wir Politik so machen, wie ich mir das auch für Berlin wünsche. Ich finde diese Art und Weise, wie hier auch mit Indiskretion gearbeitet wird, wie im Prinzip nur bei allen Dingen, über die man miteinander spricht, nur geguckt wird, wie kann man den anderen möglichst schlecht ins Licht setzen, das widert mich teilweise wirklich, wirklich an. Ich habe ja mal diesen direkten Vergleich gehabt, als wir Jamaika in Schleswig-Holstein 2017 verhandelt haben und danach zu erleben, wie Jamaika in Berlin verhandelt wird. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich erinnere mich mit Schaudern wirklich daran, wie da wirklich in kleinsten Runden sofort alles rausgetragen worden ist und man überhaupt nicht sich gegenseitig mal Haltelinien signalisieren konnte, wo unverhandelbare Punkte sind, was einem wichtig ist, ohne dass es danach vom jeweiligen Gegenüber nach draußen getragen worden ist. Und ich glaube, in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen würde jeder Mensch sagen, mit solchen Menschen würde ich niemals zusammenarbeiten, die sich so despektierlich verhalten. Und in Berlin ist das irgendwie gang und gäbe, das Gesetz, dass man so schäbig miteinander umgeht. Und deswegen ist es für mich wirklich ein Grauen, teilweise zu erleben, wie in Berlin Politik gemacht wird. Und je schneller ich nach Schleswig-Holstein zurück kann, nach Termin in Berlin, desto glücklicher bin ich.
Warum ist das so in Berlin?
Ich glaube, dass man realistisch auch sagen muss, dass die Situation sicherlich nicht ganz vergleichbar ist. Schleswig-Holstein ist ein Bundesland mit 3 Millionen Einwohnern, mit einer ganz anderen medialen Beobachtung. Ich glaube, dass da schon auch viel eine Rolle spielt, dass man natürlich hier, ich sag mal, viel mehr unter Beobachtung ist. Aber natürlich hat das auch mit der Tragweite von Entscheidungen zu tun. Ich würde schon realistisch sagen, dass in der Bundespolitik natürlich noch größere Entscheidungen getroffen werden als im Land. Also von daher ist es die Frage, wie positioniert man sich dazu, wo macht man Kompromisse, in Berlin auch schwieriger ist. Trotzdem glaube ich, wenn man einen Verhaltenskodex macht, an den man sich dauerhaft hält, dass es auch in Berlin möglich wäre. Ich glaube, das Problem ist einfach, wenn man es einreißen lässt, kriegt man es nicht mehr zurückgedreht. Wenn man einmal durchgehen lässt, dass man mit Indiskretion, mit schlecht über den anderen reden durchkommt, dann gibt es überhaupt kein Halten mehr, weil dann die eigenen Parteien schon dafür sorgen, zu sagen, also wenn die sich so negativ über uns äußern dürfen, dann nehmen wir das Recht genauso für uns in Anspruch. Man muss von Anfang an sagen, so gehen wir nicht miteinander um. Und dann, glaube ich, würde man auch in Berlin eine vernünftige Form der Zusammenarbeit finden.
Kennen Sie Politikerinnen oder Politiker, die nach Berlin gegangen sind, dort Karriere gemacht haben und die es geschafft haben, ihre moralischen Standard hochzuhalten und dieses Spiel aus Indiskretion und Schäbigkeit und hinterm Rücken Dinge machen, die das nicht mitgehen?
Also mir würde jetzt außer Angela Merkel nicht viele Menschen einfallen.
Wir geben Ihnen jetzt noch eine halbe Minute zum Nachdenken und das Ergebnis ist immer noch...
Ich kenne auf jeden Fall, also ich würde schon für manche Leute glauben, dass sie diese moralischen Ansprüche immer noch haben. Aber ich kenne wenig Menschen, die nicht nach einer zeitlangen Politik in Berlin, ich sag mal, wahrscheinlich einen ähnlich negativen Eindruck darüber haben, wie Politik hier läuft. Also wenn ich mir angucke, wie wir mit Robert Habeck und Wolfgang Kubicki, das sind ja zwei Protagonisten, die in Berlin auch eine Rolle spielen, wie vertrauensvoll wir in Schleswig-Holstein zusammengearbeitet haben und die beiden ja in einer Koalition positiv übereinander gesprochen haben, sich auch gut verstanden haben. Und wenn man sich anguckt, ich würde mal sagen, wie der Umgang jetzt in Berlin auch untereinander ist, dann sind selbst bei den beiden schon Welten dazwischen. Und das unterstreicht, glaube ich, das, was ich an der Stelle gesagt habe, dass wir da dringend eine Veränderung brauchen. Ich glaube, wenn wir den Schuss nicht hören als demokratische Parteien, dass wir einen anderen Umgang auch in Berlin pflegen müssen, um nicht radikale stärker werden zu lassen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn uns das Wasser immer weiter abgegraben wird.
Nur mal so ein Gedankenspiel. Auch das hat ja die jüngste Geschichte gezeigt, dass große konservative Parteien von Populisten geentert worden sind. Die Republikaner von Donald Trump, die ÖVP in Österreich von Sebastian Kurz. Ist das eine Gefahr, die Sie auch für die Union perspektivisch sehen, dass da jemand kommt, der sein eigenes Ding macht?
Naja, ich will jetzt nicht irgendwelche Risiken an die Wand malen. Wir müssen uns dagegen immun machen, denn das ist natürlich schon erschreckend zu sehen, was passiert, wenn eine Partei so in Geiselhaft genommen wird. Und immer dann, wenn Menschen eben total egozentrisch sind, das erleben wir ja auch jetzt, ob das die Wagenknecht-Partei ist, ob das andere sind, Donald Trump haben sie genannt. Wenn man sich erstmal kapern lässt, dann kommt man davon auch nicht wieder weg. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir im Moment in der Situation sind, dass wir diese Persönlichkeiten in der Union nicht haben, sondern dass wir auch mit Friedrich Merz an der Spitze jemanden haben, der auch für klare Positionierung steht, aber der auch ein klares Wertefundament hat, klar europäisch ausgerichtet ist und ich sag mal die Werte vertritt, die die Union auch stark gemacht haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Und von daher sind wir im Moment in der Situation, dass wir davor gefeit sind. Aber und wir haben ja gesehen, wie schnell sich Situationen verändern können. Da müssen wir alle in der CDU aufpassen, dass uns nicht das gleiche Schicksal von anderen auch irgendwann mal ereilt.
Wir wollen zum Abschluss nochmal auf das Thema Entscheidung kommen. Sie haben einmal gesagt, dass es für Sie auch ein zentrales Problem in der deutschen Politik ist, dass es keine Fehlerkultur gibt. Was war denn Ihre letzte falsche Entscheidung?
Also ich nenne immer gerne als ein Beispiel, dass ich glaube, dass wir mit Fehlern auch anders umgehen können. Und dass Menschen, glaube ich, zumindest in der Öffentlichkeit es so eher schätzen, wenn Politik auch einräumt, wenn Fehler gemacht werden. Ich bin 2017 in eine Landtagswahl gegangen und habe offen gesagt, dass die Umstellung beim Abitur von 9 auf 8 Jahre, diese Verkürzung, die wir als Union selbst gemacht haben, ein Fehler gewesen ist. Und habe gesagt, diesen Fehler wollen wir korrigieren und habe auch ganz offen gesagt, dass es falsch war, dass auch ich einen Irrglauben gehabt habe und gedacht habe, mit einer Verkürzung, dass wir schneller junge Menschen zum Abitur bringen, da liegt ein Segen drauf. Wir haben ganz offen gesagt, es war falsch. Wir brauchen mehr Zeit. Qualität ist wichtiger als diese Schnelligkeit. Und das haben uns die Leute nicht übel genommen. Und ich merke immer dann, wenn man auch mal sagt, pass mal auf, das war von uns auch eine Fehleinschätzung. Ich habe das kürzlich in einem Interview auch beim Thema Migration gesagt. Ich glaube, dass wir nach der richtigen Entscheidung von Angela Merkel, die Grenzen nicht zu schließen, trotzdem zu viel Zeit danach haben verstreichen lassen, uns für ein besseres Regelwerk auch stark zu machen und das auch umzusetzen, dass das auch von mir eine Fehleinschätzung gewesen ist, dass es heute uns in Probleme gebracht hat. Und ich glaube, dass uns das allen sehr gut zu Gesicht stehen würde, wenn wir das auch zulassen würden, dass Fehler passieren. Ich finde, da haben auch Medien eine Verantwortung. Wir sind immer schnell da drin, wenn irgendwo etwas nicht richtig gelaufen ist, überhaupt nicht lange mehr darüber zu diskutieren, dass vielleicht einfach ein Fehler dann auch korrigiert wird, sondern dass sofort nach Verantwortung, jetzt muss aber auch jemand sofort zurücktreten, irgendein Kopf muss rollen. Ich finde, in allen Bereichen sind wir da immer sehr schnell davor und haben überhaupt gar keine Mechanismen, wie man vielleicht auch einfach mal Fehler einräumen darf, denn auch Politiker machen Fehler, wenn man viele schwere Entscheidungen zu treffen hat, die auch manchmal 51, 49 sind, dann trifft man notwendigerweise auch
falsche. Und in 7 Jahren als Ministerpräsident, was war da was, wo Sie sagen, das würde ich heute anders machen?
Also ich tue mich immer schwer damit. Ich habe ja schon gesagt, bei absoluten Entscheidungen oder Superlativen tue ich mich schwer, aber jetzt wirklich zu sagen, eine Entscheidung herausgehoben ist falsch gewesen. Da fallen mir ein paar Dinge ein, aber die sind wahrscheinlich auch jetzt bundesweit von so wenig Relevanz.
Dass der Corona-Zeit war es, was Sie heute noch beschäftigt?
Naja, also wir haben ja in Schleswig-Holstein am Anfang sehr schnelle, strenge Maßnahmen gemacht und danach eher schnellere Öffnungsschritte. Ich glaube, dass es richtig war. Und rückblickend hätten wir dann noch konsequenter sein müssen. Ich glaube, dass alles, was wir damals auch durch den Expertenrat bei uns an Bestätigungen hatten, eher dazu hätte führen sollen, dass wir im Schulbereich, in anderen Bereichen eher stärker geöffnet haben. Aber trotzdem, selbst so eine schwere Abwägungsentscheidung, was so Pflegeeinrichtungen angeht, wo wir entscheiden mussten, ob wir dort Angehörige reinlassen und wir teilweise Angehörigen verwehrt haben, dass sie sich von ihren Liebsten verabschieden konnten, die in dieser Zeit gestorben sind. Das ist so eine schwere Entscheidung gewesen, aber ich täte mich jetzt im Nachhinein trotzdem schwer zu sagen, das war auch definitiv falsch, dass wir uns so entschieden haben, denn wir haben auch Altenpflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein gehabt, wo durch Eintrag von Menschen von außen 10 bis 12 Menschen dadurch gestorben sind, weil sie sich angesteckt haben. Also was ist nachher wirklich falsch gewesen an dieser Entscheidung? Aber trotzdem glaube ich, wenn Sie mir ein bisschen mehr Zeit lassen, ich kann das ja im Nachhinein noch zusammenstellen, fallen mir bestimmt 10 Entscheidungen wo ich sagen würde, würde ich vielleicht beim nächsten Mal.
Sie können uns gerne per Handy eine Sprachnachricht senden. Die können wir dann hier reinschneiden noch.
Sehr gut.
Wir bedanken uns für das Gespräch, für Ihre Offenheit und
danke, dass Sie da waren.
Danke, dass Sie
dabei
waren. Vielen Dank.
Hat mir Spaß gemacht.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung in einem Wort. Für alle weiteren Infos guckt gerne in die Shownotes.
Podcast von Funke.